Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Howdy, liebe Leute, der literarische Saloon hat tatsächlich wieder mal geöffnet zur Episode Nummer 52. Und ich muss euch mal wieder sagen, ich meine, gut, das wird euch vermutlich nicht wundern, ich bin mal wieder nicht vorbereitet. Ganz anders die liebe Karin, denn sie hat sich im Prinzip eigentlich so basierend auf einer Episode, wo wir schon mal zu dritt am Start waren, einfach gesagt, da kann man auch noch mal einen draufsetzen. In diesem Sinne wird es heute mir durchaus schottisch vorkommen. Also so in der Richtung. Die liebe Karin ist hoffentlich tatsächlich auch immer noch am Start. Bist du denn da, Karin?
Ich bin da. Hallo, liebe Leute. Und ich habe einen ziemlich dicken Stapel an Büchern neben mir liegen, über die ich dann im Laufe der Zeit sprechen möchte.
Nicht
also, falls
schlecht.
Ich zu Wort komme.
Diesmal ist die Wahrscheinlichkeit doch relativ groß, zumal ich ja weder in Schottland war, noch eigentlich überhaupt Ahnung habe, was da oder wie da oder sonst wie war da ist. Also du darfst mich gerne fill me in sozusagen.
Aber das sind ja eigentlich die besten Voraussetzungen, weißt du? Ich meine, wenn du über Sachen reden kannst, von denen du keine Ahnung hast. Da.
Ja, habe ich vorhin gerade irgendwo so Schlagzeile in so einem Online-Medium gesehen, so nach dem Motto, die Leute mit gezieltem Bullshit-Wissen, denen wird häufig mehr geglaubt als vielen anderen. Aber heute glaube ich dir.
Einfach ausnahmsweise.
Ja, juhu. Eigentlich immer.
Sehr gut. Eigentlich
aber immer. Heute ganz besonders.
Aber Christian, ich bin überzeugt davon, dass du auch irgendwelche schottischen Weisheiten zum Besten geben kannst oder zumindest kühne Thesen, weil kühne Thesen zum Thema Schottland hat ja irgendwie jeder parat. Also ich habe noch keinen Menschen getroffen, der noch nicht irgendwas zu Schottland assoziieren konnte. Also welche, sagen wir mal, jetzt fangen wir mal ganz basic an. Welche Gefühle verbindest du, wenn du Schottland hörst?
Gefühle, wow.
Ja, Gefühle oder Ideen oder sowas. Also was?
Natürlich, also diese Carsten Highlands, sagen wir mal rauer Charme, aber auch Herzlichkeit auf jeden Fall. Mhm. Und nach dem, was ich jetzt nun schon von dieser wunderschönen Universitätsstadt, deren Name, also eigentlich ja die Hauptstadt, deren Name mir jetzt bloß natürlich nicht einfallen will.
Edinburgh.
Genau, Edinburgh, jetzt wo du es sagst, da habe ich schon so viel von gehört, dass ich mir sagt, oh, das ist so das, wenn da irgendwie, da sind ja auch Festivals, wenn ich mich recht erinnere, also wenn denn sowas mal wieder ginge, ja, man sich das trauen dürfte, dann wäre ich da auch mal am Start.
Ja, Edinburgh ist wirklich sensationell. Da ist ja auch Harry Potter entstanden, weil Joanne K. Rowling ist ja auch Schottin. Weiß nicht, ob du das wusstest.
Nein.
Und sie hat ihre Harry Potter Saga in Edinburgh geschrieben. Der Legende nach in einem kleinen Café, in das man auch heute natürlich noch reingehen kann und mit Tränen in den Augen sich durch Heerscharen von pilgernden Jugendlichen Herzensjugendlichen, sage ich mal, boxen muss, um zu sehen, wo die große Meisterin geschrieben hat.
Okay, da also, gibt es dann zwar kein Butterbier, aber trotzdem,
Du hast da, es gibt da alles. Glaub mir, es gibt inzwischen in Edinburgh, egal wo du hingehst, also du biegst um eine Ecke und du stehst vor einem Harry Potter Fanshop.
Aha.
Und das hat mich wirklich extrem beeindruckt, weil da gibt's ja, also ich meine, es gibt ja da sehr trashigen Merchandise, aber es gibt auch wirklich unfassbar. Also unfassbar schicke, hochwertige und arschenteure Sachen, wo du dir denkst, hey, das sieht so echt aus, als könnte man da sich so einen Zauberstab schnappen und direkt mal gleich loszaubern.
Und, das wird, da muss ich erst mal im Lotto gewinnen, bevor ich mich trauen kann, da hinzufahren, denn dann werde ich wahrscheinlich auch voll im Fanboy-Dasein aufgehen.
Ja, ja, wahrscheinlich. Und auch ansonsten so diese Stadt ist wirklich, die ist so auf allerbeste Art eigenartig. Ja, die ist, Ich meine, man kann ja viele Metropolen, die man so bereist hat, kann man ja irgendwie mal so schöne Parallelen ziehen. Ja, also was weiß ich, dass man sagt, das ist so ein bisschen wie London oder das ist so ein bisschen wie New York oder ist so ein bisschen wie Berlin und sowas. Und Edinburgh verschließt sich dem total. Also ich habe keine andere Stadt bisher gesehen, wo ich gesagt habe, okay, also Edinburgh kommt in diese Richtung oder umgekehrt. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr einzigartig und sehr besonders und sehr speziell und eine wirklich fantastische Stadt.
Das ist also wieder genau was für mich, ja.
Ja, also ich bin auch überzeugt davon, dass dir das wirklich gut gefallen könnte. Es ist auch so, es hat auch sehr viele so ein bisschen düstere Ecken, wo man sich direkt mal vorstellen könnte, dass da auch ganz merkwürdige Dinge passieren. Also nicht umsonst gibt es da natürlich auch unfassbar viele Krimis, die dort spielen. Ja, und das ist natürlich auch sehr, sehr alt und alles sehr geheimnisvoll und sehr verwinkelt und auf ganz vielen Ebenen. Es ist wirklich relativ hügelig, diese Stadt. Und es gibt buchstäblich eine Unterstadt und eine Oberstadt. Und diese Unterstadt ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, die sind einfach dem Hügel drunter. Nein, man hat, also es gab alte Häuser und auf diese alten Häuser hat man sozusagen die neue Stadt draufgebaut. Und dann auch so, das ist wirklich total irre. Da läufst du dann und plötzlich geht irgendwie so rechts von dir so eine Treppe runter und dann läufst du da runter und bist quasi in einer anderen, also auf einer anderen Ebene. Das ist völlig, völlig irre. Strange. Das ist echt, ja, es ist total cool. Und es wird wahnsinnig viel Dudelsack gespielt. Also das muss man schon auch mögen. Das
hatten wir ja eben schon. Also ich glaube, damit kann ich um.
Also einen Dudelsack habe ich da nicht gehört. Vielleicht, weil wir die ganze Zeit drüber geredet haben.
Vermutlich.
Also
ich kann ja noch mal. Warte mal.
Ah, jetzt. Ja.
Genau. Ruhig.
Naja.
Ruhig.
Ja, das ist, ach ja, und dann kann man sich auch, das habe ich da auch schon erlebt, an mindestens zwei Stellen stehen dann auch, wenn man zur Burg, Richtung Burg hochläuft. Also sie haben ja auch im Grunde zwei riesige Schlösser, die Royal Mile geführt von dem einen Schloss, von dem also neuen Palast, der jetzt auch nicht mehr so richtig neu ist, zu der alten Burg, die ganz oben sitzt. Auf dem Weg dorthin habe ich da mindestens irgendwie zwei Falkner gesehen, die dann Schneeeulen auf dem Arm sitzen haben, wo man sich dann auch so Harry Potter-mäßig dann mit einer Schneeeule hätte fotografieren können, lassen können. Das habe ich natürlich nicht gemacht, weil, also, nee.
Ja, nee, wenn es nicht Hedwig ist, aber, und die kann es ja nicht sein, also, ja.
Ja, 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 eben. Ja, also, ich bin mir total sicher, du würdest diese Stadt lieben.
Ja, doch, also, ja, kommt auf jeden Fall, aber nee, ich glaube, das steht schon in der Bucketlist. Ich habe lange nicht mehr reingeguckt, weil, naja, aus Gründen hat man ja solche Sachen wie, das will ich jetzt alles noch machen, erstmal so ein bisschen beiseite gepackt. Aber ich habe so das Gefühl, dass man langsam aber sicher auch wieder sich an die eine oder andere Sache rantrauen kann. Und in diesem Sinne würde ich mich jetzt gerne mal rantrauen an das, was du da so an Büchern hast. Das würde mich jetzt mal interessieren.
Ja, liebe Leute, ihr braucht keine Angst zu haben. Es wird hier keine Werbeshow für mich, obwohl ich natürlich auch reichlich Schottland-Bücher inzwischen zu bieten hätte. Und ich werde euch auch fast gar nicht mit Outlander belästigen. Das habe ich ja in den 51 Folgen zuvor schon reichlich genug gemacht. Aber wir haben ja mal eine Folge gehabt mit meiner wunderbaren Namenscousine Karin Müller. Und da haben wir ja erwähnt, dass wir in einer losen Autorinnengemeinschaft sind und die sich The Writing Sassenachs nennt. Ja, also da ist natürlich schon wieder eine Outlander-Analogie drin. Da wird ja die Claire, also Sassenach bedeutet einfach in der Regel einfach Fremder oder Fremde oder Ausländer auch, aber im Grunde Fremde. Und bei uns ist es so, wir sind Writing Sassenachs, also wir schreiben über Dinge, über die wir keine Ahnung haben. Nein,
das ist nicht schlecht.
wie alle Autorinnen, AutorInnen, so genau, das wollen ja das Gender-Sternchen mitsprechen. Nein, Quatsch, also wir haben
Glottisschlag ist das.
Der Glottisschlag. Wir haben uns zusammengetan, weil wir tatsächlich alle samt Bücher über Schottland geschrieben haben und inzwischen sind wir zu 9, wenn ich richtig gezählt habe. Und tatsächlich habe ich bereits 5 Schottlandwerke meiner hochgeschätzten Kolleginnen gelesen, die total unterschiedlich sind, die mir alle recht gut gefallen haben und die möchte ich euch heute gerne vorstellen. Ich mir dachte, das ist eigentlich mal ein schöner schottischer Rundumschlag.
Ja, und liebe Karin, du wirst es ja nicht glauben, auch ich habe, obwohl ich ja mal wieder vollkommen unvorbereitet bin und ja eigentlich auch keine Ahnung habe, tatsächlich auch ein Buch, wie ich vorhin noch feststellte, gelesen, was irgendwie was mit Schottland zu tun hat. Und da würde ich vielleicht ganz zum Schluss dann auch noch mal 1-2 Worte verlieren. Aber jetzt gehört dir die Bühne.
Mir gehört die Bühne. Okay, dann würde ich sagen, dann fange ich an mit dem ersten Buch. Ich werde jetzt einfach in der Reihenfolge erzählen, in der ich die Bücher auch gelesen habe. Und das erste Buch ist von der lieben Janine Krock und heißt Das Geheimnis von Hazelfield. Und ich denke mal, ich werde einfach mal den Klappentext vorlesen und dann ein bisschen was drüber erzählen, wenn dir das recht ist.
Na, aber selbstverständlich.
Also, dann fangen wir an. Die hellseherisch begabte Caitlin will in dem kleinen schottischen Dorf eigentlich nur in Ruhe über ihre Zukunft nachdenken. Doch als sie auf den geheimnisvollen Ian trifft, entführt sie der unverschämt gut aussehende Highlander kurzerhand ins 18. Jahrhundert.
Na, sowas.
Denn Ian muss ein kostbares Familienerbstück suchen und Caitlins hellseherische Fähigkeiten kommen ihm dabei wie gerufen. Dummerweise geht sein Plan nicht wie vorgesehen auf. Surprise, surprise. Und er stellt Caitlin vor ein Ultimatum. Er wird sie nur dann in ihre Zeit zurückbringen, wenn sie ihm bei der Suche nach dem Juwel hilft.
Okay, aber Bad bleibt, Boys.
Ja. Aber was bleibt ihr schon anderes übrig, als mitzuspielen und sich in das größte Abenteuer ihres Lebens zu stürzen? Caitlins Vertrauen wird mehr als einmal auf die Probe gestellt und obendrein sind die beiden nicht die einzigen, die nach dem geheimnisvollen Erbstück suchen. Ja, also das ist eine richtig, richtig coole Geschichte. Ich habe mir erst gedacht, naja gut, Zeitreiseroman Schottland.
Haben wir schon den einen oder anderen
haben
gesehen?
Haben wir schon mal so. Aber gut, ich meine, so Zeitreiseromane ist ja ein sehr beliebtes Genre generell und Schottland ja auch. Und das eine muss ja nichts mit dem anderen zu tun haben und überhaupt. Und Inspiration ist ja auch kein großes Problem. Jedenfalls war ich wirklich sehr gespannt, wie sie es umgesetzt hat und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr, sehr angetan. Es ist eine extrem unterhaltsame Geschichte. Also was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass im Gegensatz zu Outlander, das ja im Grunde ein doppelt historischer Roman ist, denn selbst die Claire, die ja aus der Neuzeit in die Vergangenheit reist, die Neuzeit ist ja aus unserer Perspektive auch schon ziemliche Vergangenheit, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Das ist jetzt hier bei Das Geheimnis von Hazelfield anders. Das ist wirklich hier ganz aktuelle Zeit und die Protagonistin, die Caitlin, ist eine junge Studentin, die sozusagen bei einem, naja, also ich meine, es ist irgendwie so ein Gathering, aber im Grunde so ein Clan-Treffen, aber in heutiger Zeit, was eher so einen folkloristischen Charakter hat, ja, also was schon so ein bisschen an Ritterfestspielen erinnert, ja, wie wir es hierzulande auch kennen. Und das heißt also, sie ist da in so einem Wahrsagerzelt und hat auch so ein historisches Kostüm an und überhaupt sind alle irgendwie kostümiert.
Also ein bisschen Live-Action-Role-Playing so.
Ja, genau. Und dann tritt dann dieser schneidige Highlander zu ihr ins Zelt und von dem sie ja zunächst nicht wissen kann, ob er jetzt wirklich the real one ist oder halt auch nur maskierter. Und also auf jeden Fall, also sie rechnet natürlich nicht damit, dass er tatsächlich ein echter Highlander aus der Vergangenheit ist, weil sie ist wirklich hier ganz normal im Hier und Jetzt verwurzelt und dann passiert es dann doch. Und es ist sehr sehr spannend und sehr amüsant. Und ja, sie schlägt sich tapfer, aber wie es halt immer mit so Zeitreisen ist, das ist ja durchaus immer mit Komplikationen verbunden. Und was ich auch ganz schön finde, dass eben Ian offenbar keine Probleme hat, hin und her zu reisen, zwischen den Zeiten hin und her zu switchen. Und also so generell, also er findet sich, also er kommt tatsächlich aus der Vergangenheit, aber findet sich in der Neuzeit auch ganz gut zurecht. Also das ist eine sehr schöne Geschichte, hat mir sehr gut gefallen, toll geschrieben. Ich sag's nochmal, Das Geheimnis von Hazelfield von Janine Krock. Und alle, die ja so ein bisschen Zeitreise, Romance und mit ein bisschen Aufregung und ein paar, naja, Krimi-Elementen, ist fast zu viel gesagt, aber es ist schon auch spannend zwischendrin. Also wer sowas mag, kann ich nur schwer ans Herz legen.
Cool. Sehr interessant. Ja, und dann darfst du auch direkt weitermachen, weil ich will ja meinen Pulver nicht gleich jetzt schon verschießen. Ja, dann müsste ich wieder ewig mich. Ja.
Also mein Ziel ist es ja, auf einen Gesprächsanteil von 40% zu kommen. Das ist, finde ich jetzt mal super für diese Folge.
Ja, ist fair. Fair, das kriegen wir hin.
Genau, super. Das heißt, ich mache dann direkt mal weiter mit meiner Namenscousine Karin Müller. Also es ist wirklich ein Phänomen, als ich das gesehen habe. Es gibt eine Karin Müller, die einen Roman geschrieben hat. Ein Schotte kommt selten allein. Genau genommen hat mich meine Agentin damals darauf aufmerksam gemacht, die es dann in irgendwie einer Verlagsvorschau gesehen hat. Ich sage, das ist ja unfassbar. Wer ist diese Frau und warum schreibt sie über Schottland und warum heißt sie so wie ich und überhaupt? Und aber Karin mit K hat das große Glück, sie hat ihren Roman, oder Pech, je nachdem, wie man es drehen und wenden will, also sie hat diesen Roman Ein Schotte kommt selten allein unter ihrem echten Namen geschrieben, was ich ja mit meinen Schottland-Romanen nicht tue, insofern gibt es keine echten Verwechslungen.
Ja,
also, ja, Ein Schotte kommt selten allein und dann eine Busreise zum Verlieben. Zu ihrem 40. Geburtstag bekommt Janne von ihren Freundinnen eine Busreise nach Schottland geschenkt. Der absolute Albtraum. Denn obwohl Janne, das möchtest du, also jetzt mal hier unter uns, möchtest du mit dem Bus durch Schottland und so?
Nein,
nicht wirklich, oder? Genau. Also, ich könnte es mir ganz witzig vorstellen, also so wie es beschrieben ist, naja, egal. Also, der absolute Albtraum, denn obwohl Janne Schottland liebt, findet sie, dass eine Busreise höchstens etwas für Senioren und Langweiler ist. Und spätestens, als sie eingeklemmt zwischen dem überkorrekten Reiseleiter und lauthals singenden Outlander-Fans sitzt, ist sie sich sicher, nie wieder Busreise. Doch dann schaut Janne beim Whisky-Tasting etwas zu tief ins Glas und landet prompt im falschen Bus. Neben dem unglaublich netten Schotten Alex. Ja, das kann dann auch passieren.
Das ist plötzlich nicht verkehrt.
Ja, und plötzlich findet Janne Busfahren gar nicht mehr so furchtbar. Aber es gibt da natürlich auch wieder die haarsträubendsten Komplikationen, kann man sich ja vorstellen. Der Klappentext ist auch so ein bisschen verwirrend, weil nach dem Whisky-Tasting landet sie noch nicht im falschen Bus. Das ist so ein bisschen stark verkürzt dargestellt. Also da passiert noch so ein paar andere. Genau, egal. Passiert noch so ein paar andere Komplikationen. Allerdings passiert bei dem Whisky-Tasting durchaus schon was zwischen ihr und dem Alex. Und also es ist buchstäblich ein Road-Movie, man kann es nicht anders sagen, ja, so die Busreise auf der Straße, Road-Movie,
On the road again, genau.
On the road again, nein, also es ist wirklich eine sehr, sehr witzige, auch sehr wortwitzige Geschichte. Und es gibt zahllose Outlander-Referenzen, natürlich. Es gibt keine Zeitreisen, sondern wir sind die ganze Zeit hier in unserer Gegenwart oder beziehungsweise in der Gegenwart von Janne während ihres Schottland-Trips. Und ja, und dann lassen wir dem Elend seinen Lauf.
Nein, genau, es ist also die Lady genießt und schweigt sozusagen. Ja?
Die Lady genießt und schweigt. Also ich könnte jetzt eine ganze Menge erzählen, vor allen Dingen, weil ich auch ein bisschen verknallt in den Alex bin.
Okay.
Was kein Wunder ist, weil das ist schon ein ziemlich cooler Typ. Und außerdem heißt auch der Protagonist von meinem eigenen ersten Schottland-Roman, das ist auch Alex. Und irgendwie haben die Herren mich so aneinander erinnert.
Tja, siehst du. Ja. Also ihr seid im wahrsten Sinne des Wortes mit dem gleichen Namen gesegnet. Also
richtig. Also
auch wenn sie ja nun wirklich ganz anders aussieht. Ich habe letztens, als ich hier für unsere Jubiläumsfolge mal auf der auf unserer Internetseite die einzelnen Episoden mir nochmal angeguckt habe, gesehen ein Foto von ihr und dachte mir, jo, man kann sie unterscheiden, nicht nur am K und am C.
Nee, das stimmt. Also wenn man uns nebeneinander sieht, dann klappt das. Nein, also liebe Karin, wenn du uns zuhörst, es war mir wirklich ein Fest, dass du bei uns in der Show warst. Das ist wirklich eine sehr lustige Folge geworden. Und wir haben es ja in der letzten Show gehört. Ich habe dich auch sehr wenig zu Wort kommen lassen, phasenweise. Das tut mir echt leid. Sorry nochmal dafür.
Ja, siehst du. Ja, du hast nur wahrscheinlich von mir gelernt.
Ich hab vom Meister gelernt, genau. Mann. Ja, also jetzt haben wir hier, wir haben einen Zeitreiseroman und wir haben einen wirklich sehr, sehr witzigen Roman. Und jetzt habe ich was für Strickliseln und fürs Herz, hätte ich noch zu bieten.
Oh, guckst du. Naja, das gehört ja, also ich meine, bei Schottland denken ja, also Schottland-Romane denken ja viele eigentlich als allererstes an eben Herzschmerz und sowas in der Richtung.
Ja, das stimmt schon. Also ich meine, Liebe kam natürlich jetzt auch in den beiden anderen Romanen vor, selbstredend.
Klar.
Aber ja, jetzt auch in dem nächsten Roman, den ich gleich vorstelle, steht die Liebe nicht vollkommen im Fokus, sondern es geht natürlich auch noch um andere Dinge. Und vor allen Dingen geht es ums Stricken.
Mhm. Ja? Also aus berufenem Munde sozusagen ist das was für Strickliseln sozusagen.
Absolut, weil da sind nämlich tatsächlich auch Strickmuster drin.
Ach, das ist ja cool.
ja, das ist sehr cool. Und allerdings muss ich sagen, also kleine Warnung, das ist schon für eher die fortgeschrittenen Strickliseln. Also für mich hat es überfordert. Ich habe dann ich habe dann einfach einen glatten Schal gestrickt. Also obwohl ich wahnsinnig inspiriert war zu stricken und echt Bock hatte, aber dann dachte ich mir, da gibt es also wirklich, also drei Modelle sind drinnen, und was mir so besonders gut gefallen hätte, klang oder hieß Seelenwärmer, und das war dann aber irgendwie wahnsinnig kompliziert und das habe ich nicht geschafft. Aber ich habe auch geguckt, ich glaube auch selbst bei Amazon oder auf jeden Fall dann aber auf dem Profil, Instagram-Profil von der Susanne Oswald, die nämlich die Autorin ist, hat sie auch Bilder gepostet von Fotos, die sie von Leserinnen geschickt bekommen hat,
sehr cool.
die tatsächlich dann diese Sachen gestrickt haben und dann abfotografiert haben. Und das ist natürlich, also ich meine, das ist schon ziemlich geil, ehrlich gesagt.
Das ist ja das, was man eigentlich immer erreichen möchte, wenn man so eine Geschichte schreibt, dass man auch irgendwie noch genügend drumherum findet, um die Leute so wirklich ein, wie man so schön sagt heutzutage, immersives Erlebnis irgendwie zu schaffen. Und ja, besser kann man es ja gar nicht machen. Also Respekt.
Besser kann man es gar nicht machen. Der Titel dieses Romans, und das ist tatsächlich auch der erste Teil einer, ja, ich glaube bisher, also jetzt der dritte Teil kommt jetzt in ein paar Wochen raus. Und das ist der erste Teil und der heißt Der kleine Strickladen in den Highlands.
Das passt ja fast zu deinen Pappbäckerei und Distillerie.
Ja, wobei, ja, absolut, grundsätzlich ja, wobei ich ja eine totale Sperre habe gegen diese Verniedlichungsform.
Gut. Ja, okay.
Und das ist, das wollten sie mir ja auch vom Verlag her irgendwie drehen, und es gibt ja da irgendwie, was weiß ich, sozusagen die kleine Brautboutique unter der Dattelpalme oder sowas,
naja,
und lauter solche.
Der kleine, es gibt ja Horrorladen.
Ja, wo ich mir dachte, hallo, also sag mal, was soll das? Und also deswegen lese ich schon aus Prinzip solche Romane eigentlich nicht, was totaler Unsinn ist, weil ich weiß ja, wie es läuft, dass nämlich man als Autorin häufig nicht so richtig viel zu sagen hat, wie der Titel dann Finalemente lautet. Und naja, also anyway, ich habe mir das Buch gekauft und ich habe es gelesen, weil Susanne eben auch eine Sassenach ist, eine Writing-Sassenach, und deswegen dachte ich mir, egal, und stricken finde ich gut, dann ist halt der Laden klein, so be it. Ich lese es jetzt und ich lese dir jetzt mal, dir und euch, liebe HörerInnen, mal den Klappentext vor.
Sehr gerne.
Ja, Schottland im Herbst, ein altes Fotoalbum, Familiengeheimnisse und die große Liebe. Eisige Winde fegen über den Loch Lomond und die Hügel der Highlands glühen in den Farben des Herbstes. Erst seit kurzem weiß Maigret, ich bin nicht ganz sicher, wie man den Namen ausspricht, also er schreibt sich M-A-I-G-H-R-E-A-D, Maigret, also wahrscheinlich ist es so die schottische Form von Margaret, also nennen wir sie jetzt mal Maigret. Erst vor kurzem weiß Maigret, dass in dieser zauberhaften Landschaft ihre Wurzeln liegen, denn hier lebt ihre Großmutter. Vielleicht ist ein Ausflug in die Vergangenheit ihrer Familie genau die Ablenkung, die sie nach der Trennung von ihrem Freund braucht. Allerdings ist Margarets Großmutter vorerst alles andere als begeistert vom Auftauchen ihrer Enkelin. Aber Margaret hat genug zu tun. Schließlich hat der gemütliche Wollladen in dem kleinen Ort am Loch Lomond ihren heimlichen Traum von solch einem Strickparadies geweckt. Vielleicht ist genau diese Leidenschaft für die Handarbeiten, ist es genau diese Leidenschaft für das Handarbeiten, die Margaret und ihre Großmutter näher zusammenbringt. Ja, dann gibt es natürlich nicht nur die Oma, sondern es gibt vor allen Dingen auch den Joshua, der sie erstmal in einer wirklich misslichen Situation oder aus einer misslichen Situation rettet, als sie im Unwetter in ihrem Auto strandet. Und ja, und man ahnt es, es entwickeln sich Gefühle.
Hätte ich nicht gedacht.
Also, hättest du nicht gedacht, gell?
Nö,
also das hat mich auch
überrascht. Das ging um Stricken.
Ja, es geht auch um Stricken. Eine meiner Lieblingsszenen ist tatsächlich bei irgendwie der irgendwie so einer Yorkshire Wollspinnerei, die ja dann streng genommen nicht in Schottland ist, sondern eben in Yorkshire, aber egal. Und da ist eine sehr schöne Szene, weil sie, also diese Spinnerei gibt's wohl tatsächlich auch im Real Life. Mhm. Und das Protagonistenpärchen besucht die aber auch und das fand ich irgendwie total interessant. Also so diese Spinnerei im doppelten Wortsinn.
Ja, okay.
Und ich habe nur einen kleinen Kritikpunkt, der mir wirklich zweimal ist es mir aufgefallen und da habe ich mir echt gedacht, Susanne oder lieber Verlag oder wer auch immer dafür zuständig war, weil es wurde an zwei Stellen wurde England als Synonym für Schottland genutzt.
Oh.
Und das geht ja nun wirklich aber sowas von überhaupt nee, gar nicht.
Ich finde ja eh, dass die Schotten die besseren Briten sind. Also insofern, nein, dann lieber andersrum.
Dann lieber andersrum, aber selbst das, also das, das ist mir auch zweimal aufgestoßen, wo ich mir dachte, das ist jetzt echt schwierig. Aber also abgesehen davon, wenn man da tolerant sein kann und auch die Sperre gegen niedliche Sachen runterschlucken kann, es ist ein sehr unterhaltsamer Roman. Und wenn man gerne strickt und auch keine Scheu vor wirklich hochkomplexen Mustern hat, dann super.
Mhm. Ja, siehst du, also das finde ich natürlich schön, dass ihr da tatsächlich auch so sehr divers von den Geschichten her seid. Dass es also nicht so ist, so nach dem Motto, nein, man hat sich zusammengetan, weil ein Template passt für alle, so nach dem Motto. Aber gut, so kenne ich dich ja, dass du definitiv so nicht unterwegs wärst. Deswegen war das eigentlich schon klar.
Ja, wobei ich gebe zu, mich hat es dann auch, also ich hatte ja keine Ahnung, also es fing ja irgendwie damit an, dass ich von einer Kollegin, nämlich konkret von Rena Fischer, über deren Buch ich gleich als nächstes spreche, mal angesprochen wurde, weil wir sind beide bei den Delia-Autorinnen, also in der Vereinigung der deutschen Liebesroman-Autorinnen. Ich glaube, die anderen sind auch in dem Club. Jedenfalls hat sie mich angesprochen, als wir noch ganz naiv dachten, man könnte auf der Leipziger Buchmesse okay, also irgendwas machen. Das ist aber Anfang des Jahres. Richtig, genau. Mann, waren wir da noch jung und dumm. Jedenfalls, da hat sie mich angesprochen, so sind wir da überhaupt drauf gekommen. Und am Anfang waren wir zu zweit und dann sind wir immer mehr geworden, immer mehr. Als klar war, es wird mit Leipzig nichts und wir können nicht irgendwie eine gemeinsame Lesung machen, haben wir gesagt, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Und so wurden dann die Writing Sassenachs geboren. Und ja, Und deswegen, wir posten ja einmal in der Woche immer freitags zu einem gemeinsamen Thema, aber jede über ihre eigenen Blickwinkel und so weiter. Da war das echt total spannend, weil natürlich haben wir dann erstmal so diese ganzen üblichen Verdächtigen durchgenudelt. Ja, was weiß ich, Whisky, Kilt, Highland-Kühe und was einem so in den Sinn kommt und was natürlich auch in all unseren Romanen vorkommt und es dann letztlich aber doch ganz anders ist bei jeder von uns. Und wir schreiben alle Liebesromane, das muss man auch sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier auch Thriller-Kolleginnen dabei hätten, sondern nein, wir sind grundsätzlich alle schon im Genre Liebesroman unterwegs. Wir schreiben alle Liebesromane, die in Schottland spielen und es sind komplett unterschiedliche Geschichten für unterschiedliche Geschmäcker, würde ich mal sagen. Das fand ich total cool.
Das ist eben wirklich das Schöne, weil man nicht nur als Ausschnitt in der letzten Folge, sondern ja auch in einem viel früheren, nämlich das vom 14. Februar, hast du nicht gesehen, wo wir Be My Valentine am Start hatten, die Folge 14 war es ja, glaube ich, hast ja auch gesagt, es ist ein verfickter Liebesroman. Ja. Und ja. Die gibt's in many shapes and sizes sozusagen.
Ja, also das ist einfach total toll, weil man auch nur weil sich jetzt in einer Geschichte, in einem Roman zwei Menschen ineinander verlieben, heißt es ja nicht, dass nicht auch noch andere Dinge passieren können. Und ist ja so im wahren Leben, ist ja auch in der Regel passieren ja immer noch ganz viele andere Dinge und und es ist eben sehr unterschiedlich, wo da die Fokusse lagen. Hast du gemerkt, ich habe den Duden inhaliert und also wo der Fokus drauf liegt, so können wir auch sagen und naja, und bei Rena Fischer liegt der Fokus auf doch ganz andere Dinge, ja. Also während wir jetzt noch kuschelig gestrickt haben, geht es jetzt in das Lied der Wölfe um ganz andere Dinge.
Ah ja, okay. Da bin ich gespannt.
Ja, da kannst du gespannt sein. Also, sturmgrau-blaue Zeit der Liebe. Die junge deutsche Wolfsforscherin Kaya wird von dem schottischen Milliardär Alistair McKinley angestellt, um auf seinen Ländereien wilde Wölfe anzusiedeln. In dem einsamen Herrenhaus in den Highlands trifft sie auch auf den verschlossenen Nevis, Alistairs attraktiven Sohn, mit Augen wie das sturmgrau-blau des schottischen Himmels. Der verwundete Ex-Elite-Soldat soll sich von seinen schweren Kriegsverletzungen erholen. Doch er verweigert die Therapie und torpediert das Wolfsprojekt, wo er nur kann. Kaya ist wütend und fasziniert zugleich, ohne das tragische Ausmaß seines Zustandes zu ahnen. Eine Zusammenarbeit mit Nevis endet katastrophal. Erst als sich beide ihrer Vergangenheit stellen, können sie ihre Liebe und ihre Zukunft retten.
Okay, das hört sich nach großen Gefühlen an.
Ja, das klingt, also es hört sich nach großen Gefühlen an und es sind auch große Gefühle, was mich total überrascht hat, weil das natürlich im Klappentext nicht drin steht, aus Gründen, dass es wirklich, also einerseits erfährt man tatsächlich sehr viel über Wölfe und auch über Wolfsansiedelungsprojekte und man kennt es ja auch aus Deutschland, dass freilebende Wölfe durchaus ambivalent gesehen werden von vielen Menschen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also das fand ich total spannend, weil mich Wölfe einfach auch sehr faszinieren und ich auch schon vieles darüber gelesen habe und ich jetzt nicht zu den großen Wolfskeptikern gehöre, sondern das eher cool finde. Also das war sehr interessant, da hat sie ganz ausführlich recherchiert und sehr interessante Dinge reingeschrieben, also auch Sachen, von denen ich wirklich keine Ahnung hatte, das fand ich total cool. Und auf der anderen Seite geht es tatsächlich zu einem relativ großen oder nimmt einen großen Raum dieses Schicksal von Nevis ein, der tatsächlich ja Elitesoldat war, der unter anderem auch in Afghanistan und im Irak war und wirklich schwer verwundet war und natürlich auch, das heißt natürlich, aber der auch wirklich traumatisiert zurückgekommen ist. Also nicht nur physisch versehrt, sondern vor allen Dingen auch an der Seele. Und okay. das fand ich, das war zum Teil wirklich krass. Also er hat dann auch, weil es dann auch unter anderem um seinen besten Freund geht, der mit ihm auch in diesen Einsätzen war und das auch nicht so richtig gut weggesteckt hat. Und dann gibt es eben auch noch wirklich eine ziemlich krasse Geschichte aus seiner Vergangenheit, die ich jetzt nicht anreißen kann, weil das so ein Megaspoiler wäre. Okay. Und auch sie hat einiges in ihrer Vergangenheit, was sie noch bearbeiten muss. Und das es fängt alles so irgendwie so harmlos an. Also wie auch der Klappentext denkt man, ja, Wolfsforscherin und schottischer Milliardär. Und da denkst du dir schon, okay, alles klar, weiß genau, wohin die Reise geht. Und die geht einfach in eine total andere Richtung. Also das ist richtig deep, dieser Roman.
Also das passt dann schon eher in Richtung deiner aktuellen Charlotte Taylor Sachen hier.
Ich würde sogar sagen, das ist eigentlich erheblich düsterer noch. Also ja, also ich meine, weil die Charlotte Taylor ist ja nicht so düster. Da habe ich zwar auch große und wichtige Themen, aber ich würde mal sagen, vom Tenor her ist es immer noch sehr, sehr optimistisch. Und das endet, das kann ich auch sagen. Also es ist ein Liebesroman und es endet gut, aber es hat da ein paar echte Schocker drin, wo ich eh gedacht habe.
What?
Krasser Scheiß. Ja, also das ist wirklich ein, da muss man sich auch drauf einlassen. Also man darf da jetzt nichts Fluffiges erwarten. Fluffig ist es nicht.
Aber ich muss dir dazu sagen, ich habe am Anfang, ja, tatsächlich bei den ersten paar Worten, die du gesprochen hast, dachte ich mir, aha, geht so um Bunga Bunga irgendwie. Mhm. Aber mir war dann schon spätestens ab dem zweiten Drittel dieses Klappentext klar. Oh nee, da kommt noch mehr. Gerade das mit den Wölfen dachte ich mir auch, naja, wenn das da jetzt auch umfangreich und korrekt thematisiert wird, ist das durchaus auch mal wieder noch ein bisschen was anderes, weil es gibt der ganzen Sache dann eben noch ein bisschen mehr Fleisch an der Knochen.
Ja, total. Und es ist wirklich, also hat mir sehr gut gefallen, habe ich sehr, sehr gerne gelesen, aber ich war auch echt an ein paar Stellen sehr überrascht und auch ein bisschen, also geschockt ist jetzt zu viel gesagt, das war ich jetzt nicht, aber ich mir dachte, puh, krass, ja, aber finde ich cool, dass sowas auch in einem Liebesroman Platz hatte. Also sehr, 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 sehr spannend.
Allerdings. Mhm.
Einen hätte ich noch. Na. Willst du vorher deinen machen oder soll ich erst mit meinen durchhecheln?
Hau du mal noch dein komplettes Pulver raus, genau, dann kann ich hinterher noch einmal reingrätschen.
Genau. Da muss ich jetzt noch dazu sagen, wir sind ja eben, wie gesagt, zu neunt und ich habe tatsächlich erst fünf Bücher komplett gelesen. Deswegen
das sind ist fünf jetzt mehr, als ich fies. Gelesen hätte wahrscheinlich.
Ja, es ist jetzt ein bisschen fies den anderen Kolleginnen gegenüber, weil deren Bücher noch auf meinem Reader schlummern, beziehungsweise mit einem habe ich gerade erst angefangen, aber das wäre halt jetzt einfach unseriös, wenn ich darüber was erzählen würde.
Das stimmt wohl.
Das geht nicht. Ja. Deswegen
machen wir nochmal Part 2.
Machen wir. Genau, vielleicht. Also, das letzte Buch ist, und das ist schon wieder so eine Sache, weil es ist schon wieder ein Niedlichkeitsfaktor drin. Also, auch dieses Buch hätte ich unter normalen Umständen nicht gelesen und ich hätte es bedauert, wenn ich es nicht getan hätte. Es ist von K. Ellie DeWolf, Blue Sky, die kleine Alpaka-Farm in Schottland. Also, hallo. Ich meine, muss das sein? Vor allen Dingen, es ist an dieser Farm auch überhaupt nichts klein. Ich meine, das ist
wahrscheinlich 300 Hektar oder so, ja.
Ja, ich weiß es nicht auf jeden Fall, aber es sind auf jeden Fall schon mal eine Menge Tiere, es sind auf jeden Fall mehr Alpakas als in meinen ganzen Schottland-Romanen zusammen und da ist also gerade dann in Band 3 wird es auch sehr Alpaka-lastig.
Okay.
Und ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, es als kleine Alpaka-Farm zu bezeichnen.
Ja.
Also ist sie auch nicht, aber das war der Verlag. Naja, böser Verlag.
Böser Dobby.
ein böser Dobby, genau. Und dann, aber der, was sehr schön, was der Verlag dann auch so in der Produktbeschreibung noch so als Überschrift geschrieben hat: Quirlige Alpakas, die wildromantische Isle of Skye und die große Liebe für alle LeserInnen von Susanne Oswald und Manuela Inusa. Susanne hatten wir von der Strickliesel-Fraktion, mhm, und Manuela, eine Kollegin, die ich wirklich sehr schätze, aber die glaube ich, eine ganze Reihe also von Büchern hat, die alle irgendwie die kleinen Titel hat. Was ich,
darf man das machen? In diesen Zusatzangaben solche quasi, naja, wenn er das schon gelesen hat, dann müsste er das ja auch lesen? Wow.
Ja, also keine Ahnung. Ich meine,
als Verlag wahrscheinlich schon.
Als Verlag wahrscheinlich schon. Und das ist bei, ich glaube, ich will jetzt nicht lügen, aber ich meine, das ist bei Piper erschienen und ja, ich würde es jetzt wahrscheinlich auch nicht so in meinen eigenen, aber auf der
vielleicht
anderen Seite,
sind die anderen auch bei Piper und dann ist das quasi Eigenwerbung. Das könnte natürlich auch passen.
Nee, die Susanne Oswald ist also nicht bei Piper, die ist, glaube ich, bei Mirabox. Mhm. Und das gehört nicht zu Piper, sondern zu, ist ja auch egal.
Whatever.
Whatever. Also, das weiß ich jetzt nicht, aber keine Ahnung. Ich meine, es ist ja jetzt auch nichts Despektierliches und das ist ja auch kein, in dem Sinne keine vergleichende Werbung, sondern man kann ja sagen, also, wenn du auf Manuela stehst, wird dir vielleicht mein Buch auch gefallen.
Hm. Ja, muss man sich bloß trauen.
Muss man sich bloß trauen. Ich weiß gar nicht, ob bei meinen Büchern sowas Ähnliches steht. Das müsste ich vielleicht auch mal gucken. Soll ich das mal auf diese Idee? Das wäre ja jetzt hier, wenn da sowas steht. Da bin ich überhaupt noch gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich da mal nachgucken kann. Aber ich lese, ist ja auch egal. Das mache ich dann gleich. Jetzt lese ich erstmal ansonsten, was da ansonsten in der Beschreibung steht. Also das Titelbild ist jedenfalls ganz zauberhaft, weil da zwei sehr knuffige Alpakas vorne drauf sind. Mhm. Ja, also es fängt mit einem Zitat an: immer wenn ich die Augen schließe, tauchen ihre Augen auf und mit ihnen wallt erneut Ärger in mir hoch. Halsstarrig ist das Erste, was mir zu dieser Frau einfällt. Durchgeknallt das Zweite. Welcher normale Mensch hält sich Alpakas außerhalb der Anden? Hier in den Highlands auf Skye. Das ist doch völlig gaga. Ja, das denkt sich Rory offenbar. Mhm. Und jetzt zum eigentlichen Klappentext. Melina wagt mit ihren Alpakas auf der Isle of Skye einen Neuanfang. Leider fällt ihr Empfang durch die Einheimischen frostig aus. Vor allem der mürrische Wildhüter Rory ist wenig angetan von den südamerikanischen Invasoren, die sein eintöniges Leben mit ihrer besonderen Magie gehörig durcheinanderwirbeln. Zu allem Überfluss geht ihm Melina nicht mehr aus dem Kopf. Gegensätze ziehen sich bekanntlich an und bald fliegen zwischen den beiden nicht nur die Fetzen, sondern auch gehörig die Funken.
Ja. Ja. Okay, das klingt jetzt ein bisschen fluffiger.
Das ist super fluffig. Also es ist tatsächlich super fluffig. Es hat also natürlich auch ein bisschen, geht schon in die Tiefe und aber jetzt, also aber alles im sehr fluffigen Rahmen.
Mit fluffig meine ich ja nicht flach.
Nee, es ist wirklich, aber es ist so total, es ist eben super fluffig. Allein schon, weil die Alpakas so wahnsinnig fluffig sind. Ja. Und die sind total süß und ich habe diese Geschichte gelesen und dann dachte ich mir, ja, die Kollegin hat also deutlich besser recherchiert an der Alpaka-Front als ich. Weil, also gut, also bei ihr spielen die Alpakas auch eine, also wirklich signifikant größere Rolle in ihrem Roman als in meiner Geschichte. Aber offenbar, wenn Alpakas sich wohlfühlen und wenn sie ganz zufrieden sind, dann machen die, dann summen die so ein bisschen vor sich hin. Mhm. Also das ist so ein ganz, sie hat mir dann, ich habe sie dann auch drauf angesprochen und dann hat sie mir ein ganz lustiges YouTube-Video geschickt, einen Link, wo man das hören kann, wie die so, also es ist tatsächlich, also es ist nicht jetzt
so. Ähnlich wie das Schnurren bei Katzen, wobei die ja auch schnurren, wenn sie sich nicht wohlfühlen.
Ja, das ist eher so eine Übersprungshandlung bei vielen Katzen manchmal irgendwie auch, glaube ich. Aber ja, das ist so ein ganz witziges Geräusch. Und es scheint auf Menschen auch eine total beruhigende Wirkung zu haben. Und, aber davon hatte ich, also wirklich, ich meine, ich habe ja auch recherchiert, muss ich ja, also weil ich hatte bisher von Alpakas, außer dieses, oh, sind die süß. Also,
mein Gott,
mehr,
sie sind so flauschig.
Genau, mehr Ahnung hatte ich ja von Alpakas zunächst mal auch nicht. Und deswegen habe ich natürlich recherchiert, aber von dieser Summerei habe ich nichts gelesen. Also fand ich total interessant.
Wieder was gelernt.
wieder was gelernt. Und das ist noch so eine kleine Parallele dann, also wo man den Bogen zu Susannes Buch, also zum Strickbuch schlagen könnte. Denn die Alpakas werden natürlich auch geschoren und die Wolle wird versponnen und dann auch, also das da, also es wird auch ein bisschen gestrickt und es gibt also schöne Alpaka-Wolle und das fand ich, also es ist wirklich, wie du sagst, es ist total fluffig und aber im besten Wortsinne eine fluffige Geschichte.
Sehr schön. Fand ich toll. Also da hast du ja wirklich einen bunten Strauß dabei gehabt und jetzt weiß ich auch, warum es sich gelohnt hat, diese Folge so zu machen, wie wir sie jetzt machen, weil, ja, passt. Also das hört sich auch für mich wunderbar an und ich werde jetzt tatsächlich dem Ganzen zwar nicht die Krone aufsetzen, aber wenigstens eine Sache, die ich tatsächlich auch mal gelesen habe, noch kurz zum Besten geben. Und zwar, kurze Frage, kennst du Emily Bold?
Ja, okay. Sogar persönlich.
Ja, ich nämlich auch. Ich hatte ja die Gelegenheit, sie auf meiner allerersten Leipziger, nee, nicht die erste Leipziger Buchmesse, aber zum ersten, der ersten Leipziger Autorenrunde, die ist ja vor einigen Jahren da ins Leben gerufen worden und für die erste hatte ich mich angemeldet und da war Emily Bold unter anderem im Sinne von, ja, wie pflege ich meine Marke, wie ist das mit Social Media und sowas in der Richtung. Die Frage, die hat mir wirklich, das ist ja so eine Liebe, dass sie mir, also ich wollte von dem Tisch gar nicht weg, weißt du? Man muss ja da üblicherweise immer die Tische wechseln, um sich dann eben andere Panels auch noch anhören zu können. Aber ich wäre am liebsten da geblieben, ja, und dann haben wir uns später nochmal irgendwie getroffen und dann meinte ich irgendwie so zu ihr, sag mal, was würdest du mir von deinen Werken empfehlen, was ich mal lesen sollte? Weil ich würde gerne mal was von dir lesen. Und dann meinte sie, ach du Schande, für einen Mann. dann nimm doch einfach The Curse. Das ist vielleicht noch am ehesten so, dass man als Mann da irgendwie noch was findet. Gut, nun kennt sie mich ja nicht so, wie ich mich kenne. Ich bin ja der Mensch, der bei Tatsächlich Liebe ja auch regelmäßig eine ganze Packung Taschentücher verbraucht. Sowas in der Richtung. Aber ich habe das gelesen und ich habe es nicht bereut. Ich werde jetzt auch mal ganz kurz nochmal euch da draus die Inhaltsangabe zum Besten geben. Eine Liebesgeschichte über die Zeiten hinweg. Na sowas. Von Bestseller-Autorin Emily Bold. Um ihre Geografiekenntnisse aufzubessern, verbringt Samantha ihre Ferien in Schottland. Kaum bei ihrer Gastfamilie angekommen, wird sie von den Sagen und Mythen des Landes in den Bann gezogen. Genau wie von dem geheimnisvollen Peyton, der ein düsteres Geheimnis zu verbergen scheint. Peyton ist über 200 Jahre alt, für immer gefangen im Körper eines 19-Jährigen und dazu verflucht, keine Emotionen zu empfinden. Bis er Sam begegnet, die ihn endlich wieder etwas fühlen lässt. Doch mit jedem Schritt in Peytons Richtung rückt Sam einer grausamen Wahrheit näher, die in den Wirren der Zeit versteckt ist. Die Bestsellerreihe The Curse von Emily Bold ist jetzt gerade vor kurzem optisch nochmal vollkommen neu erstellt worden und so weiter und so fort. Ja, also es gibt hier natürlich auch wieder sehr ambivalente Aussagen. Die einen sagen, ist das flach, und die anderen sagen, super. Ja, muss auch wieder jemand für sich selbst rausfinden. Aber ich fand es als, ja, wenn du jetzt eben nicht, sagen wir mal hier, die so eine Geschichte wie das mit den Wölfen erwartest, sondern eher sowas wie mit den Alpakas in Verbindung mit dem, was ganz am Anfang war, mit der Zeitreise. Ja, ich denke mal, und das ist eher als Jugendroman gedacht, kannst du grundsätzlich nichts falsch machen. Also ich habe mich gut unterhalten gefühlt und habe hier hinterher auch eine Rezension geschrieben, dass ich jetzt durchaus ein Fan wäre.
Sehr schön, sehr cool.
Ja. Also, Ich kann nur sagen, nachdem es ja am Anfang, das werdet ihr, liebe HörerInnen, jetzt möglicherweise nicht mitkriegen, weil wenn es mir gelingt, das so rauszuschneiden, wie ich es hoffe, dann werdet ihr unsere Sonnenfleckenaktivitäten eben nicht merken. Aber das ist jetzt schon wieder der dritte, vierte, fünfte Ansatz und unter anderem die zweite Aufnahme, die ich jetzt irgendwie zusammenbasteln werde. Und jetzt habe ich leider vergessen, was ich sagen wollte. Voll lauter Labern.
Du wolltest die Brücke zu dem Zeitreisethema schlagen, dass wir uns wünschen, oder ich hätte es mir gewünscht, dass wir irgendwie Zeitreisen könnten, um irgendwie diese fatale Stunde, die wir erstmal mit Technik und Sonnenfleckenproblemen und sowas.
Ach, du, zu tun da hätten. Sprichst du ein wahres Wort gelassen aus. Also naja. Das, es ist wieder wie es ist, aber für euch wird das jetzt sicherlich alles ganz nett sein. Aber wenn ich jetzt die Zeiten hier so zusammenzähle, dann haben wir unsere Stunde tatsächlich doch noch relativ geschmeidig durchgekriegt im zweiten Anlauf. Ja, wir haben ja tatsächlich auch schon eine Idee, was wir beim nächsten Mal machen werden. Stay tuned sozusagen, das ist mal wieder was ganz anderes. Aber weißt du, liebe Karin, was mir noch eingefallen ist?
Nein.
Du hast es im Verlauf dieser Folge jetzt schon mehrfach erwähnt, aber wir haben noch nie drüber gesprochen, also zumindest nicht in einer Episode, nämlich über Krimis und Thriller. Wäre das nicht vielleicht auch mal was für die übernächste zum Beispiel?
Na, unbedingt.
Dann haben wir ja noch genügend Zeit, um uns darauf vorzubereiten.
Absolut. Ja.
Also, wenn du jetzt nichts mehr sagen möchtest, dann hätte ich noch ein bisschen keltische Musik für uns.
Ja, gleich eine Sache noch, nur falls ihr euch wundert. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass nach der, also falls wir heute überhaupt noch Zuhörer haben nach der XXL-Folge vom letzten Mal, da hatten wir ja auch aufgerufen, uns Themenvorschläge zu schicken.
Ja.
Und ich gehe jetzt mal spontan und optimistisch davon aus, dass wir wirklich sehr viele bekommen haben, weil wir auch als Dankeschön etwas verlost haben. Ich rede jetzt bewusst in der Vergangenheit, weil für euch ist es Vergangenheit, für uns ist es noch Zukunft. Das ist wieder Thema Zeitreisen, denn wir produzieren gerade ein klitzekleines bisschen vor. Also, liebe Leute, wundert euch nicht, wenn jetzt in dieser und in der nächsten und in der übernächsten Folge noch nicht eine von euren zahlreichen Themenvorschlägen kommt. Die kommt dann so ab ungefähr Folge 54 dran.
Das könnte durchaus passen, ja.
Ja, genau. Oder 55 oder so. Also, das wollte ich jetzt hier nochmal kurz erwähnt haben. Falls ihr geschickt habt, wovon ich ausgehe, seid nicht traurig. Wir haben es halt jetzt einfach noch nicht gelesen, weil wir nicht in der Zeit reisen können, leider.
Vor allen Dingen nicht nach vorne, genau.
Oh, genau.
Richtig.
Nach hinten kann ich auch nicht. Kannst du nach hinten reisen? Okay, in diesem Sinne, gehabt euch wohl, lasst es euch gut gehen und wir hören uns in 14 Tagen wieder.
So sieht das aus. Und liebe Karin, ich weiß, das ist jetzt keine schottische Musik, die hier kommt. Aber ich wollte dir unbedingt und euch, lieber HörerInnen, ein neues Tool präsentieren, was ich mir kürzlich besorgt habe. Da habe ich nämlich quasi mein eigenes Orchester, was ich dazu benutzen kann, Dinge für mich zu tun. Basierend auf einer bestimmten Musik und die geht jetzt los. Das ist quasi meine persönliche Version, die ich hier zusammengestellt habe.
Ja, hübsch das. Demnächst machen wir einfach eine Musikshow, oder?
Ja, also würde ich hinkriegen. Ich müsste mich bloß anstatt mit dem Schreiben damit beschäftigen, hier die virtuellen Regler hoch und runter zu basteln. Ja. Aber vielleicht schreibe ich dann doch lieber. Also macht's gut, Leute.
Tschüss.